Herzlich willkommen zur ersten Folge des AN Specials unseres Podcasts Nervennahrung von Roche. Ich freue mich, Ihnen heute gemeinsam mit meiner geschätzten Kollegin Frau Professorin Kerstin Hellwig aus Bochum wieder die neuesten Updates vom AN-Kongress aus Denver kurzweilig präsentieren zu dürfen. Liebe Kerstin, ich freue mich total mit dir, den Podcast zum Update zum diesjährigen AAN dieses Mal aus Denver zu machen. Und ich würde gerne mit dem übergeordneten Thema des Kongresses einsteigen, Brain Health for All. Und ich fand das ganz spannend, als ich jetzt das Programm durchgeguckt habe, wie viel Wellbeing und Wellness Hubs und Dinge es gibt. Also man kann ja jetzt beim AAN morgens quasi schon mit Yoga oder Jiu-Jitsu beginnen, kann Wine and Paint besuchen, und für mich war es ein besonderes Highlight, dass es auch eine Sitzung gab über die Neurologie des Skifahrens. Der Vortragende kam ja mit Skistiefeln auf die Bühne und hat zum einen darüber reflektiert, wie Skifahren insgesamt dem Wohlbefinden gut tut, hat dann aber auch über Peroneus-Läsionen beim Skifahren gesprochen, war ganz witzig. Aber dieses Thema, das eben außerhalb der strengen wissenschaftlichen Sessions relativ viel so um den Wohlfühlfaktor gemacht wird, ist auch auffällig, oder?
Also absolut. Ich wollte mich dem sogar irgendwie angliedern und habe heute Morgen eigentlich versucht, zu dieser Yoga-Session dazuzukommen. Okay. Und trotz Jetlag und 8 Stunden Zeitverschiebung war ich zu spät. Die waren nämlich schon fertig, als ich kam. Aber was man auch sagen muss, es gibt diesen Wellness-Hub. Es gibt Leute, die auch morgens Yoga machen. Man muss natürlich einen Waiver unterschreiben. Ich weiß gar nicht genau, was Schlimmes passieren kann bei dem Yoga, aber du musst es unterschreiben. Ich habe den jetzt schon mal für übermorgen unterschrieben.
Du willst wirklich nochmal angehen?
Ich gehe es nochmal an.
Finde ich super. Vorbildlich. Ja. Sozusagen vorbildlich. Aber du warst ja heute auch im Einsatz in der Session. Hast ja selbst einen Vortrag gehalten, hast auch den Rest der Session natürlich mitgehört. Willst du da mal eine Zusammenfassung geben?
Ja, also das war eine MS-Session, Special Populations. Es ging natürlich bei den Special Populations wie immer auch um Schwangerschaft. Deswegen habe ich auch einen Vortrag gehalten. Wir haben Daten vorgestellt bei uns aus dem Register von 183 Frauen, die gestillt haben unter monoklonalen Antikörpern. Die hatten wir 1:1 gematcht mit der Exposition auch in der Schwangerschaft von der MS-Therapie. Und unsere Outcomes waren dann das Gewicht der Kinder, die Entwicklung der Kinder, Krankenhausaufenthalte, antibiotische Therapien. Und wir haben keinen Unterschied gefunden zu einem von diesen Outcomes. Die meisten wurden unter Natalizumab gestillt und dann war eine Gruppe von Anti-CD20-Antikörpern, wobei hier die meisten unter Ocrelizumab waren und die anderen beiden Gruppen waren dann Rituximab und Ofatumumab. Und das sind, glaube ich, schon tolle Ergebnisse, die das auch verändern. Also ich sage jetzt mal voraus, in 5 Jahren werden alle Frauen, die wollen, in Deutschland, aber auch hier in Nordamerika unter diesen Antikörpern stillen, sei es ein MS-Antikörper, aber auch ein Migräne-Antikörper. Und deswegen, noch ist das ja nicht so in der Neurologie, aber ich denke deswegen auch, weil die Kohorte groß war, wird das auch ein Vortrag.
Ja, aber ich glaube, es sind super wichtige Daten. Ja, wir kriegen ja jedes Jahr dann so ein bisschen Update, neue Zahlen, aber es wird natürlich das Leben deutlich einfacher machen, was die Beratung betrifft, wenn wir irgendwann sagen könnten, Antikörper sind beim Stillen kein Problem mehr, ja.
Auf jeden Fall, das war sowieso eine gute Session. Also die, es gibt ja hier so einen ganz bekannten MS-Preis, der John Distel-Preis, der jetzt, glaube ich, schon so seit ungefähr 30 Jahren vergeben wird, wird auch nochmal erzählt. Das war von einer reichen Familie. Der Sohn ist hatte eigentlich wirklich eine gute, große Karriere vor sich, ist dann aber an einer progredienten MS erkrankt und die Familie hat dann diesen Preis eingerichtet. Und dieses Jahr hat ihn eine Frau gewonnen. Es gab, glaube ich, seitdem es den Preis gibt, überhaupt nur 3 Frauen, die den gewonnen haben. Das ist die Rhonda Foscool aus Kalifornien, die sich ja so ganz viel mit auf einer Grundlagenforschung mit Hormonunterschieden beschäftigt. Zum einen in der Suszeptibilität, aber auch die Erkrankung überhaupt zu bekommen. aber auch versucht, ihre Grundlagenforschung wirklich dann in Therapiestudien umzusetzen, also wirklich so from bench to bedside. Und auch andersrum, schon motiviert von klinischen Beobachtungen. Und es war also wirklich ganz spannend, wie sie all ihre Forschung der letzten 20, 30 Jahre nochmal zusammengefasst hat. Im Moment auch daran arbeitet Hot Topic hier auch nicht nur, was die MS betrifft, sondern gibt auch so ein White House-Förderung zu Menopause, dass sie auch viel darüber erzählt hat, dass Estriol, muss ich den Moment selber überlegen, Estriol, was eher den Beta-Östrogen-Rezeptor aktiviert, eingesetzt werden soll, überhaupt um bei menopausalen Frauen auch diese kognitiven Störungen wie Brain Fog und so weiter, gar nicht jetzt abhängig von der MS, positiv zu beeinflussen. Und also das war insgesamt eine wirklich tolle Session, auch nochmal ein ganz beeindruckender Vortrag.
Ja, vielleicht können wir da im Anschluss dann noch darüber berichten, dass es ja auch eine Session zur pädiatrischen MS gab. Da haben wir einen Vortrag von der Jennifer Graves gehabt zum Thema unique Aspekte der pädiatrischen MS. Ist dann auch viel nochmal über neuropsychologische Aspekte gesprochen worden, Häufigkeit von Depression und Fatigue bei pädiatrischer MS und auch letzten Endes über OCT-Daten hergeleitet, Veränderungen, frühe Veränderungen der retinalen Ganglienschichten, eben als ein weiterer Beleg, falls es den noch gebraucht hat, dass man eben auch früh in der Erkrankung neurodegenerativen Schaden feststellen kann.
Ich habe heute noch getroffen, das selber gestern nicht gesehen, aber die NG, die macht auch pädiatrische MS, sie hat gestern die Plenary Session gehalten und auch nochmal klar, Behandlung auch bei den Kindern wird immer klarer, dass man früh mit einer effektiven Therapie beginnen soll. Das war auch nochmal es gab heute auch nochmal in dieser Schwangerschaftssession Special Populations ein über Kinder mit Anti-CD20-Antikörpern, der war auch noch ganz interessant, aber schon also frühe Therapie und diese Physical Activity, dass das unfassbar wichtig ist bei den Kindern, Depression reduziert, Fatigue reduziert und tatsächlich auch korreliert mit MRT-Outcomes. Und dann machen die jetzt Studien, das hat sie mir dann nur erzählt, aber gar nicht gestern in ihrem Vortrag gebracht, dass pathophysiologisch Myokine und Irisin durch Physical Activity eben entstehen, die dann wieder BDNF stimulieren, sodass das der pathophysiologische Background sein könnte, dass das wirklich auch eine Therapie ist und nicht nur so ein Ratschlag, so ein allgemeiner Ratschlag. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Und das passt auch zu diesem ganzen Brain Health für alle. Ja, das ist diese Bewegung, ist ja auch ein Riesenaspekt davon.
Ja, ich denke, wenn wir generell die Risikofaktoren für Hirnerkrankungen runterhalten bzw. Brain Health hochhalten, dann wird es für Gesunde wie Kranke und auch unterschiedlich Erkrankte natürlich von Vorteil sein, nimmt man an. Ich würde vielleicht, dann können wir die entzündlichen Erkrankungen abschließen, einmal berichten aus einer Session, wo es um autoimmune Enzephalitiden und insgesamt antineuronale Antikörper vermittelte Erkrankungen ging. Da gab es einen Vortrag, der nochmal über die NMDA-Rezeptor Enzephalitis gesprochen hat, sehr bildgebungslastig, und im Prinzip hat man dort eine spezielle Bildgebung, also eine sogenannte Diffusionstensor-Bildgebung. Da geht es viel darum, wie Myelin ab- und wieder aufgebaut wird, wie viel Wasser in diesem Myelin gebunden wird und damit auch über die Kompaktheit des Myelins im Verhältnis eben zum konventionellen MRT. Und dort hat Herr Sandwise relativ schön, muss man sagen, zeigen können, dass auch in MRTs, konventionell aufgenommen, der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, auch weit über das limbische System hinaus strukturelle, mikrostrukturelle Schäden auftreten, wenn man eben mit der richtigen Technologie, hier in dem Fall DTI, guckt. Bei der LGI-1-Enzephalitis gab es einen Vortrag, wo man im Prinzip Patient-Reported Outcomes, was neurokognitive Störungen, Schlafstörungen, Fatigue, zum Teil auch Gedächtnisleistung, mit dem verglichen hat, was wir als Ärztinnen und Ärzte erheben. Und es war schon interessant zu sehen, wie diskrepant das sein kann. Also wo die Patienten merken, gegenüber dem prämorbiden Leistungsniveau, wo was fehlt und wie wenig sensitiv dann doch unsere Anamnese oder unsere Tests sind. Und vielleicht so ein bisschen noch weiter Richtung Grundlage. Es ist ja naheliegend, wenn man sagt, es sind antikörpervermittelte Erkrankungen, dass dann das B-Zell-Kompartiment etwas damit zu tun hat, weil ja nun B-Zellen bzw. aktivierte B-Zellen, Plasmazellen diese Antikörper produzieren. Und manche wissen vielleicht noch, dass es mal ein Abatizept gab, das ist mal in der MS getestet worden. Und jetzt gibt es eben Porretacicept, schwer auszusprechen, auch ein BAFF und APRIL. Inhibitor. Beide sind Wachstumsfaktoren für B-Zellen und hier hat man eben in einem Mausmodell der Autoimmunenzephalitis gezeigt, dass dann vielleicht diese Therapieprinzipien doch nochmal relevant sein können. Also über das B-Zell-Depletieren hinaus, sozusagen über das antikörpervermittelte Wegfangen von Wachstumsfaktoren, das B-Zell-Kompartiment so zu beeinflussen, dass man eben diese Enzephalitiden vielleicht dann nochmal mit einer neuen Molekülklasse behandeln kann. Ja, also ganz spannend. Dann ein Evergreen, denn hatten wir auch letztes Jahr schon mal im Podcast, das glymphatische System.
Ja, ja, heute gab es aber die Presidential Lecture dazu. Und ich muss sagen, das war schon super spannend. Gestern, als ich angekommen bin, langer Flug, Zeitverschiebung, habe ich gedacht, war ich sehr erschöpft und habe gedacht, wirst du zu alt für Kongresse? Und heute, als ich dann aber da war und diesen wirklich total super tollen Vortrag gehört habe, habe ich gedacht, nein, auf gar keinen Fall. Und es war auch super, den zu hören, den live zu hören von dieser Frau, die dieses glymphatische System im Prinzip erfunden hat und auch die aufgezeichnet hat, wie die Ideen gekommen sind und wie sie das entdeckt haben und auch nochmal beschrieben hat, dass du es einfach postmortem in diesen perivaskulären Räumen, entweder schrumpfen die oder die quellen ödematös auf postmortem und niemand hat's gesehen. Und die Überlegung wirklich wie so ein Transport von Proteinen, also eigentlich ist es ja einfach eine Clearance von Proteinen durch einen Mechanismus, der Konvektion heißt. Das war mir auch so nicht klar, aber Konvektion ist einfach ein System, was es erlaubt, große Proteine und Amyloid, Beta-Amyloid ist noch das kleinste von den schlechten Proteinen im Gehirn. Tau ist vielfach größer, gleich schnell abzutransportieren. Das heißt, es ist ein extrem effizientes System, um das Gehirn von Proteinen zu reinigen. Was, und das ist auch das super Spannende, und dann passt das wieder zu dieser Brain Health, vor allem nachts arbeitet. Tagsüber ist es einfach adrenerg wahrscheinlich ausgeknipst und es arbeitet nachts. Du kannst es auch nicht, also selbst wenn du jetzt ein paar Tage Schlafentzug hast und dann den Leuten sagst, haben ja auch Studien gemacht, so jetzt können sie schlafen, solange sie wollen, kannst es nicht ganz sofort wiederherstellen. Also es braucht auch eine gewisse Zeit zur Regeneration. Deswegen ist aber neben dieser Physical Activity, also einer Säule auch für Brain Health, auch der Schlaf so wichtig. Also
was
das
ja
war
ganz,
echt spannend.
Ganz witzig ist, weil in unserem Berufsstand ja oft damit geworben wird, wer besonders wenig schläft. Also wenn man über die Hirngesundheit spricht, sollte man eben zusehen, dass man ausreichend schläft, um es dann eben hinzukriegen.
Ja. Das hat sie auf jeden Fall explizit nochmal allen mit auf den Weg gegeben. Alles, was unter 6 Stunden ist, ist das absolute No-Go. Ja, also es muss in jedem Fall über 6 Stunden sein.
Und jetzt kann ich noch ergänzen, auch wenn es jetzt hier nicht vorgestellt wurde, vor wenigen Tagen ist ein Nature-Paper rausgekommen aus der Gruppe vom Joni Kipnis, ja, der viel in der Maus arbeitet und da eben auch zu diesem glymphatischen System arbeitet. Und er hat in der Arbeit wunderbar zeigen können, also im lebenden Tier, dass die neuronale Aktivität mit dafür entscheidend ist, wie dieser glymphatische Fluss stattfindet. Das heißt also, das Gehirn hat eine Chance, über die eigene Aktivität diesen Abstrom tatsächlich zu bedingen oder mit zu unterstützen. Das ist frequenzabhängig im Gehirn. Also es wird jetzt immer besser verstanden, muss man sagen. Und ich glaube, da wird man noch viel zu hören, wie man dann auch diesen Abtransport vielleicht irgendwann medikamentös in die richtige Richtung beeinflussen kann. Denn wenn es für den Gesunden und physiologisch notwendig ist, gibt es ja schon die Daten, dass es gerade auch im Kontext Neurodegeneration, Mikroangiopathie und diese Erkrankung, also Vorstufen verschiedener Demenzformen, eben besonders von dem System abhängen. Also das bleibt echt spannend.
Das bleibt wirklich super spannend. Also das war schon wirklich sehr komplex. Das hängt auch mit der Pulsatilität des Circulus Vilisii. Also das Gehirn ist ja auch einfach unfassbar gut durchblutet zusammen. Und möglicherweise kann das auch, wenn du vaskuläre Risikofaktoren hast und diese Pulsatilität nicht mehr so gegeben ist, kann das auch dieses lymphatische System beeinflussen. Was ich mich noch gefragt habe, da ist jetzt aber gar nicht drauf eingegangen, ob man tatsächlich Schlafmittel nehmen sollte, wenn man nicht schläft, oder die verändern natürlich die Schlafqualität, ne, dann hast du weniger REM-Schlafphasen, oder ob auch die Art des Schlafes einen Einfluss hat aufs lymphatische System, aber das wird wahrscheinlich irgendwie irgendwann beantwortet, aber heute noch nicht. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht egal ist, ob du schläfst, sondern auch wie du schläfst.
Dass du die richtige Schlafarchitektur hast, ja, genau. Und die richtigen Schlafphasen, das kann ich mir auch vorstellen. Bei den tierexperimentellen Ansätzen wird das viel diskutiert, weil gerade wenn natürlich Elektrophysiologie oder Zwei-Photonen-Imaging gemacht wird, sind die Tiere unter einer Anästhesie. Und da ist natürlich die Frage, was verändert das denn wiederum an diesem System und an diesem Abstrom insgesamt? Also muss man glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Es gab noch eine Session zur Demenzbehandlung.
Ja, also da muss man sagen, dass auch die Amerikaner, obwohl die jetzt schon die Antikörper auch in der Zulassung haben, auch zurückhaltend sind. Da war es auch so, dass die Frau Snyder auch gefragt hat, wer denn schon die Antikörper anwendet, und die wenigsten sich gemeldet haben, dass schon Zurückhaltung besteht und man sich wirklich auch fragt, so Risiko-Nutzen-Abwägung, Nebenwirkungen der Medikamente, Kosten der Medikamente, aber auch nur ein kleiner Unterschied tatsächlich nachher in der Verbesserung, wann die Behandlung gerechtfertigt ist und es nicht flächendeckend eingesetzt wird. Also das bleibt für uns ja auch noch spannend. Also ich bin ja jetzt in der Praxis, ich würde sowieso nicht direkt anfangen, aber wie würdet ihr als Uniklinik?
Ja, also wir denken zuletzt viel darüber nach. Wir glauben natürlich auf der einen Seite, dass es sinnvoll ist, die Antikörper einzusetzen, wenn die Patienten noch nicht so weit fortgeschritten sind. Die Infusionskapazität, die haben wir auf jeden Fall. Wir machen uns aber aktuell viel Gedanken um die Infrastruktur des Monitorings. Denn wenn es diese ARIAs, die vorbeschrieben sind, gibt und die gemonitort werden müssen, brauchen wir plötzlich MRT-Kapazität, die wir so jetzt aus dem Stegreif nicht zur Verfügung haben. Also wir machen uns jetzt eher Gedanken, wie kriegen wir Kooperationen hin, um zum einen, sagen wir mal, auch eine gewisse Vorselektion von Patientinnen zugewiesen zu bekommen, damit wir nicht eben weit fortgeschrittene Patienten sehen und dann Spättermine für die vergeben, die vielleicht profitieren. Und rumgedreht, wenn dann die Therapieentscheidung getroffen ist, wie kriegen wir eine Infrastruktur hin, dass das Monitoring auch tatsächlich gewährleistet werden kann. Also ich finde es nicht einfach, die Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch, was jetzt die Zurückhaltung die beschriebene Zurückhaltung in den USA betrifft, zum einen diese infrastrukturelle Komponente. Und das andere ist natürlich auch die Vorgeschichte mit dem Aducanumab, was erst da war, dann eben nicht mehr benutzt wurde, nicht reimbursed wurde. Ich glaube, dieses ganze Feld muss ich jetzt erstmal sozusagen finden und einpegeln.
Ja, also was ich auch glaube, ist, dass man viel mehr Follow-up braucht, um die Gefahr der ARIA wirklich einschätzen zu können. Ne? Das ist ja jetzt auch schon, da reichen wahrscheinlich auch nicht 2-3 Jahre, sondern du brauchst einfach 5. Ne? Und dann ist tatsächlich die Frage, welchen Impact das dann auf deine kognitiven Fähigkeiten hat. Und am Ende des Tages würde ich sogar sagen, dass man so einen fairen Randomized Control Trial bräuchte, die Antikörper versus eine optimale Beeinflussung modifizierbarer Lebensstilfaktoren, ne?
Wären wir wieder beim Gesamtkongress-Thema. Ja. Naja, und es gibt viele ungeklärte Fragen. Es gibt ja auch die sagen, muss man nicht nach 1 oder 2 Jahren Behandlung ein neues PET machen? feststellen, das Amyloid ist rausgewaschen und deswegen erstmal mit einer Therapie aufhören, um dann eben zu entscheiden, nach wie vielen Jahren müsste man wieder anfangen. Da kommt durchaus Kalkulation zustande, dass ein Wiederansammeln von Amyloid durchaus 5 bis 7 Jahre dauern kann. Willst du in der Zeit sozusagen das Behandlungsrisiko weitertragen, obwohl das Amyloid ja nun nicht mehr nachweisbar oder deutlich reduziert ist und gar nicht so schnell nachflutet. Also da wird viel bei rauskommen. In dem Kontext wird es aber auch wichtig sein, die Leute eben in den frühen Stadien zu detektieren. Und da gab es in der Poster-Session 2 einen interessanten Beitrag. Und zwar hat man dort 59 ältere Menschen einen nicht bekannten Text lesen lassen und hat eine KI zuhören lassen. Und die KI sollte entscheiden, was Lesegeschwindigkeit betrifft, was Betonung betrifft. Also es gab insgesamt 4 Faktoren, anhand der die KI bewerten sollte, ob das altersadäquat ist, ja oder nein. Und danach sind alle auch mit einer ausführlichen neurokognitiven Testung, MoCA und so weiter, getestet worden. Und dann kam raus, dass 36 Leute aus diesem Kollektiv eben eine Einschränkung hatten und 23 waren kognitionstechnisch gesund. Und diese KI hat nur durch das einmal Verlesen des Textes eine 80-prozentige Akkuratheit in der Detektion gehabt, was natürlich schon, muss man sagen, spektakulär gut ist.
Ja, ja, das ist super, oder? Zumal wir auch viel zu wenig Neuropsychologen haben. Und auch, ich meine, jetzt in der Klinik macht man ja die ausführlichen Testungen, in der Praxis eher selten. Das wäre zumindest eine großartige Erleichterung, wenn man das einsetzen könnte.
Dann würde ich sagen, dann haben wir den heutigen Tag schön zusammengefasst, aber du hast eben gesagt, als du aus dem Flieger gestiegen bist, hast du dich gefragt, ob du mittlerweile schon zu alt für Kongresse geworden bist. Da kann ich dir sagen, hier in den ganzen Soft-Skill-Workshops gab es auch einen, wie bereite ich mich auf die Rente vor?
Da bin ich noch nicht. Ich mache erstmal übermorgen Yoga und gucke, ob das.
Und holst damit immer alles raus. Danke, Kerstin, es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das war die erste Folge des AAN Highlights Specials des Nervennahrung Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss und bis morgen.